Ich sage immer, ich bin so eine Art Notarzt für Unternehmen. Und da muss man manchmal dann eben auch hart schneiden. Aber das führt dann häufig auch dazu, dass es dem Patienten hinterher wieder besser geht. In der Tat. Also es gibt Family Offices, die interessiert sind. Es gibt Bauwirtschaft, die interessiert ist, um mal zwei Felder zu nennen. Es gibt auch Private Equity, die aber tendenziell auf noch bessere Preise warten.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Immobilieros, der Interview-Podcast für die Real Estate-Industrie, eröffnet mit dieser Donnerstagsshow eine neue Serie, das Immobilieros Special. Wir wollen mit diesen Specials tiefer in Fragen rund um die Branche einsteigen und starten heute mit einem Exkurs in das ebenso aktuelle wie spannende Thema Insolvenz in Eigenverwaltung. Also, wie rette ich eine in Problemzonen befindliche Immobiliengesellschaft? Dafür habe ich Dr. Sven Holger Undritz getroffen. Er ist Partner bei White & Case und dort Head of White & Case's Financial Restructuring and Insolvency Group in Deutschland. Er ist 24 Jahre im Geschäft und eine absolute Koryphäe unter Deutschlands Insolvenzverwaltern. Natürlich hat er aufgrund der aktuellen Lage verstärkt im Real Estate-Bereich zu tun, und zwar erfolgreich als Unternehmensretter. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Ich spreche mit ihm darüber, wie man so eine Insolvenz in Eigenverwaltung hinbekommt, welche Voraussetzungen es braucht, wo Hindernisse und Gefahren lauern und natürlich über die Aussichten der Branche aus seiner Sicht. Aktuell agiert Dr. Undritz unter anderem als Sachwalter bei der Insolvenz in Eigenverwaltung der Revitalis AG, gemeinsam mit Tilman Peters vom Berater Falkensteg. Und jetzt kommt ein echter Tipp an dieser Stelle. Thomas Gromm, Vorstand von Revitalis, Dr. Undritz und Tilman Peters werden am 23. Mai zusammen auf dem Immocom Deep Dive Restrukturierung, Neustart und Chancen von Immobiliengesellschaften über den Prozess einer erfolgreichen Insolvenz in Eigenverwaltung sozusagen am lebenden Beispiel berichten. Ein absolutes Muss und ein Highlight des Tageskongresses. Anmeldung dazu über immocom.com. Ich lege den Link auch nochmal in die Shownotes. Ich sag mal, sowas bekommt man nicht alle Tage geboten. So, jetzt aber geht's los mit dem Vorab-Deep Dive zum Deep Dive in Düsseldorf. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Gespräch mit Dr. Sven Holger Undritz.
Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke.
Herr Dr. Undritz, wenn man auf Ihre Vita schaut, dann haben Sie nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern auch ziemlich illustre Insolvenzen betreut, wie zum Beispiel Beate Uhse, ja, oder auch Schiffswerften. Gibt es sowas wie eine Lieblingsinsolvenz oder eine, die extrem knifflig war und die Sie erfolgreich hinbekommen haben? Oder ist Beate Uhse aufregender als die XYZ AG? Wie ist es?
Also Beate Uhse ist natürlich schon etwas Besonderes, weil man sich in einem Marktsegment bewegt, in dem man sich als Insolvenzverwalter eher selten bewegt. Von daher haben Sie gleich schon eine sehr illustre Thematik rausgegriffen. Es ist aber so, ich bin ja seit über 25 Jahren jetzt im Geschäft mit der Krise und habe schon sehr viele Branchen gesehen. Und das ist eben das Faszinierende, dass man dann relativ tief ja immer in diese neuen Branchen einsteigt und auch viel lernt. Auch bei Beate Uhse habe ich viel gelernt über Logistik und holländische Zentrallager, aber ich will hier nicht abgleiten. Und von daher ist, glaube ich, ein Zitat, an dem ich mich immer gern orientiere, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und häufig gibt's ja erstmal nicht so viel zu lachen, weil die Situation sehr ernst ist. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Humor dann nicht verliert, weil der ja auch durchaus ansteckend sein kann und vielleicht auch motivierend für Leute, die zunächst mal denken, jetzt haben wir das Ende der Welt erreicht. Das ist ja mitnichten so, aber da kommen wir ja im Laufe dieses Gesprächs auch sicherlich noch näher drauf zu sprechen.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich lassen Sie uns mal quasi von oben einsteigen. Wir hatten gerade noch eine kurze Vorabunterhaltung über die Immobilienbranche, die 10 Jahre Party gefeiert hat. Und Sie formulierten so schön die Frage, Insolvenz, was ist das denn? Ja, kennen wir gar nicht. Vielleicht nochmal grundsätzlich, was soll so ein Insolvenzverfahren und ja, welche Chancen, vor allen Dingen auch welche Risiken, auch Strafbarkeitsrisiken birgt diese Gemengelage Insolvenz?
Also ein Insolvenzverfahren ist ja die Möglichkeit für eine umfassende Restrukturierung. Das ist das, was ich besonders interessant finde. Es kann aber auch dazu führen, dass ein Unternehmen final vom Markt verschwindet, was ja volkswirtschaftlich wiederum auch sinnvoll ist, weil es gibt immer neue Unternehmen, Startups, die vielleicht dann alte Unternehmen, die schlechte Geschäftsmodelle haben oder Geschäftsmodelle, die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr nachgefragt sind, dann ablösen. Also das ist etwas ganz Normales. Für den einzelnen Betroffenen ist natürlich so ein Insolvenzverfahren immer eine ganz besondere Härte, gerade für die Geschäftsführer. Sie haben das Thema Haftung angesprochen. Auch eine schwierige Gratwanderung. Häufig sagen die Gesellschafter, nur mal ganz Vorsicht, wir wollen jetzt nicht so schnell hier Fakten schaffen, wenn es nicht sein muss. Und auf der anderen Seite gibt es enorme Haftungsgefahren für die Geschäftsführer, Stichwort Insolvenzverschleppung, wenn sie zu spät Antrag stellen. Und das ist eine schwierige Situation. Dafür wird man auch in der Regel als Geschäftsführer nicht ausgebildet. Und da braucht man dann, also jedenfalls ist es meine Überzeugung, sehr versierte, gute Berater, die sich auch eindenken können in die Branche und in das Seelenleben eines Geschäftsführers, um ihm dann zu erklären, wie die Lage ist, knallhart, aber wie auch die Chancen sind. Und die bietet ein Insolvenzverfahren nicht nur seit kurzem, sondern eigentlich schon seit längerem. Das wird aber gerade in Deutschland gerne übersehen. Also der Weg aus der Insolvenz heraus kann eben auch ein erfolgreicher Neustart sein. Das ist aber nicht einfach und da müssen viele Dinge zusammenkommen, dass es dann auch funktioniert.
Das ist ja ein Podcast für die Real Estate Industrie. Sie begleiten gerade auch die Insolvenz in Eigenverwaltung eines großen Entwicklers, vielleicht sogar mehrere, von einem weiß ich's. Und wir sehen gerade gehäuft Insolvenzen von Projektentwicklern. Ist das ein branchenspezifisches Problem oder haben wir hier gerade eine gesamtwirtschaftliche Schieflage? Mal so zur Einordnung.
Also das ist natürlich keine rein insolvenzrechtliche Frage. Also wenn man sich die Tageszeitungen durchliest, dann sieht man, dass die deutschen Kennziffern schlecht sind und auch deutlich nach unten zeigen. Und da gibt es viele Gründe dafür. Ich will mal ein Beispiel kurz sagen, bevor ich dann zur Branche komme. Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung. Ich habe gestern mit einem Investor gesprochen in einem großen Immobilienprojekt und ich habe gesagt, ich will es mal einfach verstehen, was ist denn da eigentlich los? Und er sagte, wissen Sie, ich habe einfach keine Lust mehr darüber zu sprechen, weil der Verkauf dieses Areals, wo 300 Wohnungen notabene entstehen sollten und immer noch sollen, der liegt 11 Jahre zurück. Und in diesen 11 Jahren ist ganz viel passiert. Da wurden Gutachten, Naturschutzgutachten geschrieben. Dann sollte der Bebauungsplan fertiggestellt werden. Ist immer noch nicht fertig, jetzt aber angeblich in Kürze. Sagt er, dieses ist ein Paradebeispiel dafür, wie bürokratisch es in Deutschland zugeht. Und jeder, der beteiligt ist, glaubt, er tut das Richtige, zeigt auf den anderen, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, warum es nicht funktioniert und nicht vorangeht. Und das Ergebnis ist einfach nur schlecht. Und das ist dann gesamtwirtschaftlich ein Problem. Die Verrechtlichung und die Möglichkeit eben auch für Einzelne, sich gegen den Staat zur Wehr zu setzen, wenn es dann zu Eingriffen kommt. Das richtig auszutarieren, ist sicherlich eine permanente Aufgabe, aber die wird, wenn sich da die Dinge nicht verändern, dann wird es eben so bleiben und das wird eben dazu führen, dass viele sinnvolle Projekte einfach erstickt werden. Real Estate, ja, Party, Sie haben es gesagt, die letzten 10-12 Jahre waren geprägt davon, dass Geld kein Geld kostete. Und dann ist es natürlich auch einfacher, die Dinge nach vorne zu bewegen. Jetzt haben wir eine gewisse Inflation, die völlig normal ist. Ich habe immer diese witzigen Gespräche, wo dann Immobilienmanager mir sagen, naja, aber in Kürze, in 2 Jahren ist es ja wieder normal. Frage ich, was bedeutet für dich dann normal? Ja, dann haben wir keine Zinsen mehr und dann ist es so, wie es früher war. Ich sage, früher war es ganz anders. Da gab es auch sowas wie einen Spike-Zins. Da hat man sich am Jahresende dann seine Zinsen bei der Bank abgeholt. 3 oder 4%, das erinnere ich auch noch. Das ist normal. Also die Frage, was Normalität ist, ist auch heutzutage dann schon umstritten. Wenn man allerdings nur die letzten 10-12 Jahre da mitgemacht hat, kann ich verstehen, dass man denkt, das sei normal. Ist aber aus meiner Sicht eben nicht normal. Und deshalb haben sich die Rahmenbedingungen hier verändert, aus Sicht der Beteiligten verschlechtert. Und damit muss man sich jetzt irgendwie arrangieren. Und ich befürchte auch, das wird ein bisschen länger dauern.
Okay, lass uns mal eintauchen. Insolvenz ist ja nicht gleich Insolvenz. Ich sagte es, Sie begleiten auch große Entwickler gerade in der Eigenverwaltung. Die Königsdisziplin, ich nenne es mal so, der Insolvenz ist die Insolvenz in Eigenverwaltung. Wir haben es gerade bei Zentrum in Düsseldorf gehört. Ich glaube, Signa ist auch in solchen Prozessen drin. Was unterscheidet diese Insolvenz von der klassischen Insolvenz?
Also die ist ja abgeleitet aus dem US-amerikanischen Recht, da gab es immer schon den sogenannten Debtor in Possession. Das bedeutet, das Management bleibt in charge, also verantwortlich. Aber es ändert nichts daran, dass wir es trotzdem mit einem Insolvenzverfahren zu tun haben. Und in Deutschland ist es jedenfalls auch mit guten Gründen so, dass sich das Management, das Fachmanagement, in dem Fall jetzt Real Estate, dann Hilfe holt von Insolvenzexperten, die man braucht, um die Klaviatur des Insolvenzrechts dann auch so zu spielen, dass man sich, um bildlich zu bleiben, am eigenen Schopfer aus der Krise oder aus dem Sumpf der Krise wieder herausziehen kann. Da muss viel zusammenkommen. Das ist alles nicht einfach und komplex im Detail. Aber es geht und der große Unterschied zu der normalen Insolvenz, obwohl ich muss sagen, es ist ein normales Insolvenzverfahren, trotz dieser Etikette Eigenverwaltung oder sogar Schutzschirm. Schutzschirm hat es in England so weit gebracht wie das Wort Kindergarten. They went under a Schutzschirm. Also das ist von daher ein idealer, also ein sehr guter Marketingerfolg für das deutsche Insolvenzrecht. Aber man muss eben sehen, es bleibt ein Insolvenzverfahren. Man muss sich da an die Regeln halten. Aber der große Unterschied ist eben psychologisch gesehen, dass das Management nicht nur das Gefühl hat, sondern es wirklich so ist, dass man mit dabei ist bei der Gestaltung der Zukunft und den Weg gemeinsam mit anderen Experten aus der Insolvenz dann auch wieder herausfindet. Zielsetzung ist ja da nicht ewig drin zu bleiben, sondern irgendwann zu sagen, so, das Verfahren ist aufgehoben. Wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels und das Geschäftsmodell ist repariert.
Sie sind ja dann auch nicht bei so einer Eigenverwaltung Insolvenzverwalter, sondern Sachwalter. Was ist der Unterschied außer dem Namen oder ist es auch einfach nur, klingt besser?
Also der Sachwalter ist, ich erkläre das immer so, eine Art Insolvenzverwalter-Light. und den kann man auch unterschiedlich intensiv ausfüllen. Also es gibt Kollegen, die sagen dann, ja, ich bin ja nur in Anführungszeichen Sachwalter, lass die Eigenverwaltung dann managen und halt mich da im Wesentlichen raus und heb die Hand, wenn mir etwas negativ auffällt. Das ist ja auch so eine Art staatlich verordnete Kontrollinstanz, also durch das Insolvenzgericht eingesetzt. Ich selber tendiere da eher zu einer aktiven Rolle, die dann der eines Insolvenzverwalters schon sehr angenähert ist. Und ich glaube, die großen Restrukturierungen, die erfolgreich verlaufen, da geht es auch nur so, dass man Hand in Hand arbeitet, also Eigenverwaltung mit Kollegen, die ja auch im normalen Leben, sag ich mal, als Insolvenzverwalter arbeiten, zusammen mit der Geschäftsführung natürlich. Und von daher gehen die Interessen da manchmal auch auseinander. Aber das große Interesse ist, eine erfolgreiche Restrukturierung hinzubekommen. Und da muss man Hand in Hand arbeiten, also sowohl Eigenverwaltung als auch Sachverwaltung und natürlich auch noch viele andere Stakeholder.
Wo können die Interessen auseinandergehen?
Naja, die Interessen können auseinandergehen, wenn es darum geht, dass was ist jetzt das gute Geschäftsmodell, wenn die Geschäftsführer vielleicht noch nicht richtig erkannt haben, dass man da massive Einschnitte vornehmen muss. Dann kommt so jemand wie ich jetzt und sagt, also meiner Meinung nach ist das Geschäftsmodell veraltet. Ihr müsst beispielsweise mehr in den Onlinehandel gehen. Personell ist man überbesetzt, da gibt es immer Streit, wie viele Filialen braucht man, wie viel Personal braucht man. Und da gibt es auch noch andere Themen im Detail, wo man drüber streiten kann. Das ist aber ein guter Streit, weil im Ergebnis, glaube ich, dann das bessere Argument siegt und man übereinstimmt, zu dem Ergebnis gelangen muss, dass man ein Geschäftsmodell hat, das für die Zukunft trägt. In der Vergangenheit hat es nicht getragen, deshalb kann man immer leicht der Besserwisser sein, auch als Insolvenzverwalter. Bin ich eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Aber man muss natürlich sagen, in der Vergangenheit ist dann häufig auch was schiefgelaufen. Es sind nicht nur irgendwelche Mächte, die jetzt dafür gesorgt haben, dass über Nacht plötzlich das Licht ausgegangen ist.
Also sind Sie im Prinzip eigentlich ein Unternehmensberater mit insolvenzrechtlicher Kenntnis?
Ja, so kann man das sagen. Und verbunden noch mit ärztlicher Kenntnis. Ich sage immer, ich bin so eine Art Notarzt für Unternehmen. Und da muss man manchmal dann eben auch hart schneiden. Aber das führt dann häufig auch dazu, dass es dem Patienten hinterher wieder besser geht. In der Tat.
Was sind denn jetzt mal ein bisschen näher betrachtet die kritischen Erfolgsfaktoren, die für eine erfolgreiche Insolvenz in Eigenverwaltung nötig sind? Zeit? Fragezeichen?
Ja, also man muss, man kann ein Gaul ja nicht tot reiten. Das heißt, es muss dann auch relativ schnell gehen. Und idealiter haben sich die Berater dann im Vorfeld auch schon überlegt, wo die Reise hingehen soll, damit man dann relativ schnell auch mit den Stakeholdern, die es angeht, verhandeln kann. Also im Einzelhandel, sage ich mal, Stichwort Mietverhältnisse, wenn Sie jetzt an Galeria denken, natürlich ein Riesenthema. Personalabbau erforderlich, ja oder nein? Da braucht man eine klare Zielsetzung. Und dann braucht man für die Zukunft natürlich auch Geld. Dann ist die Frage, wo kommt das her? Also der Insolvenzverwalter, das ist ein Irrglaube. Wer glaubt, dass der Insolvenzverwalter mit Geldkoffern kommt, das ist mitnichten so. Der Insolvenzverwalter hat die Möglichkeit, an bestimmten Schrauben zu drehen, an denen man im normalen Wirtschaftsleben nicht drehen kann. Das ist hilfreich.
Zum Beispiel,
es gibt Insolvenzgeld. Das ist eine staatliche Subventionierung, wenn man so will, die auch kritisiert wird von dem einen oder anderen, aber die natürlich liquiditätsmäßig enorm hilft. Man hat es einfacher, Mietverträge zu beenden als Insolvenzverwalter. Und auch andere Vertragsverhältnisse, ich sag mal, loszuwerden, lästige Verträge, die, wo man im normalen Wirtschaftsleben, wenn man damit käme, dann auf der anderen Seite nur ein müdes Lächeln auslöst und sagt, ja, also wir haben hier einen Vertrag und der läuft noch 5 Jahre, was willst du eigentlich? So, also solche Themen machen das Leben dann auch ein bisschen einfacher, aber da muss man natürlich auch wohl dosiert mit umgehen und auch den richtigen Ton treffen, weil auch in diesen Szenen trifft man sich immer wieder. Und wenn man dann auf der schwarzen Liste gelandet ist oder einen roten Reiter hat oder was auch immer als Insolvenzverwalter, dann hat man schnell auch Kredit bei einigen Stakeholdern verspielt. Und da sollte man sich bemühen, das nicht zu tun.
Aber nochmal zum Thema Zeit. Wann, wir hatten es schon anfangs bei der strafrechtlichen Komponente, bei der Haftungskomponente, wann sollten die Alarmglocken klingen? Wie viel Vorlauf ist optimal für eine erfolgreiche Insolvenz in Eigenverwaltung? Wann sollten die Leute auf der Matte stehen bei Ihnen?
Naja, da gilt die Aussage, je früher, umso besser. Und die Wahrheit ist aber, dass sehr häufig wirklich bis zur letzten Sekunde gewartet wird, weil das ist menschlich. Man glaubt eben, dass sich die Dinge doch noch ändern werden und dass man die Insolvenz vermeiden kann, die in Deutschland immer noch ein Stück weit stigmatisiert ist. In Amerika gehört es zum guten Ton einer jeden Fluggesellschaft, mindestens einmal durch ein Insolvenzverfahren gegangen zu sein. Hier ist immer noch so ein bisschen, schwingt da noch das Buddenbrooksche Motiv mit, nach dem Motto, dann nehme ich den Zylinder, gehe auf die Brücke und springe hinunter. Also von daher, je früher, umso besser. Und das bedeutet, wenn man früh kommt, sind in der Regel ja auch noch Mittel vorhanden. Man kann mehr gestalten. Die Wahrheit ist, dass sehr häufig Insolvenzantrag gestellt wird, wenn wirklich nichts mehr da ist an Liquidität und das alles abgefackelt ist. Und dann muss man mit viel Fantasie da aus dieser Situation wieder rauskommen und die Beteiligten um Beiträge bitten, damit es irgendwie weitergeht. Häufig ist es ja auch so, dass die Beteiligten das wollen, dass es weitergeht. Dann geht man mit dem Klingelbeutel rum, wie ich zu sagen pflege, und sagt, da müsst ihr auch eure Beiträge jetzt leisten, in welcher Form auch immer, sei es durch ein Massedarlehen oder auch Zuschüsse oder andere Entgegenkommen, um das Unternehmen wieder in die Gänge zu bringen.
Ja, das Insolvenzgeld wird ja auch in Anführungsstrichen nur 3 Monate gezahlt. Ja, aber was dann? Was dann? Also Sie gehen dann rum bei den Gesellschaftern oder den Stakeholdern und mit einem Klingelbeutel, oder haben Sie einen Investorenpool, auf den Sie zugreifen können aus der Erfahrung heraus? Sie sagten, 25 Jahre sind Sie im Geschäft. Wie geht das?
Ja, also das Insolvenzgeld ist natürlich schon eine enorme Hilfe, weil man quasi erstmal maximal 3 Monate ohne Personalkosten planen kann. So, das ist im Real Estate-Bereich nicht so eine große Hilfe, wenn man keine Einnahmen hat. In der Produktion ist das natürlich eine Hilfe, weil man produziert etwas und verkauft Produkte mit Gewinn, hoffentlich, und kann dann im Rahmen der Liquiditätsvorschau eben selber sich ein Stück weit helfen. Das ist im Real Estate-Bereich mitunter viel, viel schwieriger. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Man nutzt diese Zeit, um dann sich zu überlegen, okay, wo geht nach Insolvenzeröffnung die Reise hin? Häufig hat man auch nur 2 Monate Zeit und nicht 3, weil der 3. Monat eben schon abgefrühstückt war. Also sprich, es wird der Antrag gestellt, sodass 1 Monat dann gleich abzudecken ist durch die Bundesagentur. Und dann hat man netto noch 2 Monate Zeit, was nicht viel ist, um an einer Lösung zu arbeiten. So, was für eine Lösung kann das sein? Es wird sehr häufig ein M&A-Berater mit Zustimmung des Gläubigerausschusses, auch die Gläubiger haben da ja häufig was zu sagen, jedenfalls in größeren Insolvenzen, bestellt, der den Markt testet und dann hoffentlich am Ende einen Investor hat, der sagt, okay, ich will das Unternehmen fortführen. Das ist hier das Gebot. Besser natürlich, wenn es mehrere Bieter gibt, aber das ist, ich sage mal, einer reicht, aber der muss richtig wollen und auch können. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn das nicht sofort klappt und man über genügend Eigenmittel verfügt, auch nach Insolvenzeröffnung noch eine Zeit lang, ich sag mal, weiterzumachen, aber eben nicht ewig. Die Zeit ist dann endlich und man muss irgendwann soweit sein, dass man sagen kann, jetzt wird das Unternehmen in neue Hände gelegt, weil man braucht logischerweise auch Kapital, das ist aufgebraucht. Fast alle Wirtschaftszweige benötigen Geld logischerweise und das haben wir nicht. Man ist dann sozusagen ja, auf Kante genäht und kann das eine Zeit lang noch durchhalten, wenn genügend Mittel da sind. Wenn die Mittel nicht da sind, droht immer die Liquidation.
Klar, Sie haben gerade erwähnt, dass zu so einem Prozess auch ein guter Berater gehört, der dann offensichtlich eine Branchenkenntnis hat und das Thema Investorensuche nochmal verstärkt angehen kann. Ist es obligatorisch, ein Berater in der Insolvenz- und Eigenverwaltung? Ja, nein. Und was macht einen guten Berater aus? Wo kann ich als jemand, der in der Lage sich befindet, woran kann ich erkennen, den kann ich nehmen und den lieber nicht?
Ja, das ist wie bei den Ärzten, wenn ich mal in dem Bild bleiben darf. Man muss sich dann reinhören in diesen sehr speziellen Insolvenzberatungsmarkt. Und das geht auch, aber man braucht natürlich Leute, denen man vertrauen kann und die einem dann sagen, also mit den Leuten kannst du es machen, die wollen dir dann auch wirklich helfen und können dir helfen. Da bleibt immer ein Stück Intransparenz und man kann nicht sagen, es gibt eine Liste von 1 bis 10, das sind die Besten und die anderen können es nicht. Aber es gibt eben natürlich wie auch bei den Ärzten Leute, die es besser können als andere. So, und so solche Berater braucht man an seiner Seite, weil man alleine, hatten wir eben schon bei der Eigenverwaltung, das Schiff nicht steuern kann.
Okay, also es gibt auch im Real Estate-Bereich Spezialisten, da hilft sozusagen Google oder die KI anschmeißen. Sozusagen.
Oder gute Kontakte, also auch Real Estate Manager sind ja verdrahtet. Und auch wenn sie vielleicht in der Vergangenheit dann nicht regelmäßig mit der Insolvenzszene zu tun hatten, ist das relativ schnell möglich, da einen Zugang zu finden.
Sie hatten es schon erwähnt, 3 Monate Insolvenzgeld ist im Real Estate-Bereich eine kurze Spanne. Oft sind es ja im Projektentwicklungsbereich die Umfänge an Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden können, weil es schlicht keine Käufer gibt oder zu wenig Mieteinnahmen. Also extrem wenig Liquidität über lange Strecken bei laufenden Kosten ist. Also da geht es ja wahrscheinlich nur über eine Entschuldung. Ja? Und man muss vor allen Dingen mit Banken und Kapitalgebern insgesamt reden. Wie geht man mit Banken um? Welche Rollen spielen sie? Auf welche typischen Verhaltensmuster muss man sich da von A bis D einrichten bei Banken, mit denen Sie reden?
Also für die Banken, es sind ja nicht nur Banken, es sind auch Versicherungen, es sind auch Versorgungswerke und noch andere kapitalintensive Einrichtungen, die investiert sind im Bereich Real Estate. Mit den Beteiligten muss man eben dann ganz offen sprechen. Für die ist es auch eine schwierige Lage, weil sie ja in der Regel nicht nur ein Objekt haben oder Projekt, sondern mehrere und dann bei verschiedenen Einheiten. Also die verhandeln zum Teil, wie ich weiß, mit verschiedenen Insolvenzverwaltern oder auch Gesellschaften, die sich in der Krise befinden, aber noch nicht insolvent sind. Und dann ist eben die Frage, was machen wir mit diesen Projekten? Ich glaube, relativ am einfachsten ist es noch, wenn es nur ein Grundstück ist und das noch relativ jungfräulich da liegt. Da ist dann die Frage, was ist es wert? Und dann wird es verkauft mit womöglich auch entsprechenden Abschlägen. Oder wenn ein Objekt fast fertiggestellt ist, dann fällt es den Finanzierern auch leichter zu sagen, gut, die letzten 5%, die machen wir dann jetzt auch noch mal, damit wir dann ein fertiges Projekt verkaufen können. Aber es gibt ganz viel dazwischen. Und das ist die Masse, die angenagten Knochen, wenn man das mal so sagen darf, so despektierlich. Und da wird es dann extrem kompliziert, weil da muss man eigentlich jemanden finden, der es weitermacht. Aus der Situation heraus ist es fast unmöglich, auch für die Banken unmöglich, insolventen Unternehmen weiter Kredit zu geben. Deshalb stehen die Baustellen dann in der Regel auch erstmal, mitunter auch ziemlich lange. Und dann ist die Zielsetzung, eigentlich jemanden zu finden, der sagt, ich übernehme das Projekt so, wie es steht und liegt. Idealiter auch bei Übernahme der entsprechenden Gewährleistung, was kompliziert ist, weil ja andere schon angebaut haben, das ganze Projekt. Da gibt es aber Nachfrage, ich sag mal Stichwort Bauunternehmen, mittelständische Bauwirtschaft, die sich Gedanken macht um zukünftige Auslastung, weil auch der Bau, auf den rollt auch eine schwierige Zeit zu, ist jedenfalls meine Einschätzung. Das ist eine Möglichkeit, sich Projekte zu sichern. Aber das muss man sich natürlich genau angucken. Sprich, da braucht man Zeit. Das ist wieder das, was Sie sagten, um eine vernünftige Due Diligence durchzuführen. Und wenn man einen Projektentwickler am Ball halten will, der das Ganze koordiniert, dann kostet der auch Geld. Ich sage zu den Banken regelmäßig oder Finanzierern, es gibt jetzt die Möglichkeit, entweder Fire Sale, wir verkaufen sofort mit entsprechenden Abschlägen. Will man häufig nicht, weil das sofort ins Buch geht, also die Verluste realisiert werden. Dann überwintern würde ich das mal nennen, mit Projektentwickler an der Seite, der sich darum kümmert, dass das ganze Projekt dann fortgeführt wird, sachgerecht und irgendwann vielleicht auch in einer besseren Zeit an den Mann gebracht wird. Oder wenn das dann auch nicht gewollt ist, weil das auch zu viel Geld kostet, dann bleibt eigentlich nur die weiße Fahne des Insolvenzverwalters. Dann werden die Projektgesellschaften, die es in der Regel in diesen Konstrukten immer gibt, also pro Projekt eine eigene Gesellschaft, auch alle in die Insolvenz gehen. Da wird dann ein Insolvenzverwalter bestellt. Der wird auch mit einem Klingelbeutel rumgehen und sagen, so, wollt ihr jetzt was bezahlen? Wenn nicht, dann, so habe ich es mal formuliert, schmeiße ich es euch in den Vorgarten und dann viel Spaß. Das wollen die Beteiligten aber auch nicht, weil sie dafür natürlich Manpower brauchen. Und das war ein strategischer Fehler vielleicht. Diese Manpower ist in den vergangenen Jahren nachhaltig abgebaut worden, weil es ja allen so gut ging. So, also gibt es wenig Krisenmanager bei den Kreditinstituten, jedenfalls nicht mehr genügend. Und das ist ein ganz ernstzunehmendes Problem. Und die letzte Option, an die man dann auch denken kann, ist Freigabe. Das ist sozusagen die ganz weiße Fahne des Insolvenzverwalters. Er entlässt das Projekt aus der Masse und gibt es sozusagen an die Schuldnerin zurück. Das ist dann totale Anarchie und da hilft im Regelfall dann auch nur noch eine Zwangsversteigerung. Aber versteigern Sie mal so ein Projekt. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, ich sage jetzt mal nichts Konkretes, aber da kann ich nur sagen, viel Spaß.
Also da geht es dann schon mit harten Bandagen zur Sache, oder?
Mitunter schon. Also man mit realistischen Bandagen. Es nützt ja nichts, sich die Welt schön zu malen. Und man hat eben nicht diese Zeit, um dann durchzuhalten. Also keiner hat die eigentlich und deshalb braucht man jemanden, der das finanziert, übernimmt oder keine Ahnung. Also jedenfalls, wenn das nicht gewährleistet ist, dann drohen Liquidationsszenarien, die vielleicht wirtschaftlich am Ende keiner will, die auch unvernünftig sind, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Also ich habe schon viele auch unvernünftige Ausgänge solcher Prozesse gesehen. Da sind wir dann wieder bei dem 11-Jahres-Fall, den ich skizziert habe. Jeder macht alles richtig und trotzdem ist das Ergebnis eine Katastrophe.
Aber mit dem wachsenden Umfang der Krise wächst ja auch das Bewusstsein, dass es möglichst um, sagen wir mal, vernünftige Auswege und nicht die totale Anarchie gehen sollte. Und am Ende des Tages geht es halt immer um Investoren oder um Geld. Nochmal, wie gehen Sie auf Investorensuche? Gibt es eine Matrix? Gibt es eine Hierarchie? Wie gehen Sie da vor, gerade jetzt auch im Real Estate-Bereich?
Also es gibt natürlich, findet sich, also es wird jetzt langsam deutlicher, wer wirklich interessiert ist, einzusteigen in den Markt. Ist ja ein fallender Markt.
Und es gibt auch, was zeichnet sich ab? Wer zeichnet sich ab?
Also es gibt Family Offices, die interessiert sind. Es gibt Bauwirtschaft, die interessiert ist, um mal zwei Felder zu nennen. Es gibt auch Private Equity, die aber tendenziell auf noch bessere Preise warten. Und die Frage ist eben, wo geht das Preisniveau hin? Und was ist jetzt der faire Preis für so ein Objekt, was teilweise errichtet ist und wo sie dann von 300 Wohnungen vielleicht 150 fertiggestellt haben und die anderen müssen auch fertiggestellt werden. Das ist schwer zu sagen. Das können auch die viel beschäftigten Experten in ihren Gutachten nicht sachgerecht zusammenfassen. Deshalb sind die Disclaimer heute schon länger als die Gutachten. Aber ich sage ich immer scherzhaft. Also sorry for that. Aber das ist eben ein Stück weit eine neue Situation. Muss nicht gleich Anarchie sein, aber damit muss man sich arrangieren. Und es gibt Investoren, die aber sehr vorsichtig sind. Und es gibt auch solche, die sagen, noch ist die Zeit nicht reif, sagen es auch so deutlich. Und wir kommen, aber wir kommen später, was natürlich in der aktuellen Situation dann wenig hilft.
Und die Banken und institutionellen Investoren selbst, die schon involviert sind im Projekt, wie ist da die Beweglichkeit? Zeichnet sich da eine höhere Flexibilität ab? Oder sind es die Letzten, mit denen Sie reden?
Nein, also die sind ohne die Finanzierer geht ja gar nichts. Also es gibt ja zum Glück in der deutschen Rechtsordnung keinen Vertrag zulasten Dritter. Also ich kann ja so ein Projekt gar nicht verkaufen aus der Insolvenz heraus ohne Zustimmung der Grundpfandrechtsgläubiger. Ich glaube, die hat zunächst eine Shockwave erfasst. Verständlich, weil wenn einem klar wird, plötzlich von mehr oder minder einem Tag auf den anderen, das, was mit 100 in den Büchern stand, ist jetzt vielleicht nur noch 50 wert, dann ist das natürlich ein Schock. Und wenn das dann nicht nur ein Objekt ist, sondern mehrere und das vielleicht ein großes Engagement ist für eine örtliche Sparkasse, dann hat man da natürlich erstmal auch nicht so viel zu lachen und muss das erstmal verarbeiten und verdauen und sich überlegen, wie gehen wir denn damit jetzt vernünftig um. So, und ich glaube, dass jetzt aber so nach dieser ersten Schockwelle überall wieder Vernunft auch eingekehrt ist und man versucht, sich rationalen Lösungen zu öffnen, sich zu sperren und zu sagen, ich will das aber nicht und ich will auch kein Geld ausgeben, weil ich habe schon so viel Geld verloren. Das ist sicherlich nicht das, was hilft. Also kommt es darauf an, dass man gemeinsam, und es geht hier wirklich nur gemeinsam, Wege findet, um die Projekte zu schützen, vielleicht erstmal eine Zeit lang und dann auch in neue Hände zu legen. Das sind Prozesse, die dauern manchmal länger als ursprünglich vielleicht vermutet und auch von mir gewünscht. Ich würde auch gerne eine schnelle Lösung, um zu sagen, so Thema durch, ich bin raus und jetzt ist das Insolvenzgespenst auch abgestreift. Aber das geht in dem einen oder anderen Fall nicht so einfach.
Sie hatten es ja schon angedeutet, wir haben ja die Spezifik bei Immobilienunternehmen, dass es viele einzelne Projektgesellschaften gibt bei Projektentwicklern. Wie geht man da vor im Hinblick auf die Muttergesellschaft und die Projektrichter? Oder anders gefragt, gibt es da nochmal besondere Gestaltungsmöglichkeiten oder ist es halt einfach jetzt nicht X1, sondern X1 bis 10, was zu lösen ist?
Naja, das ist im Grunde genommen so eine Gruppenstruktur, auf die Sie anspielen, die es in der Tat sehr häufig gibt. Also man hat oben eine Zentralgesellschaft, eine Holding und dann gibt es vielleicht noch die Ebene von Zwischenholdings und darunter hängen dann die einzelnen Projekte in den Projektgesellschaften und man versucht natürlich, die unteren Gesellschaften zunächst mal aus der Insolvenz herauszuhalten. Das geht auch, wenn dort keine Insolvenzgründe vorliegen. In der Zeit vor der Insolvenz ist es natürlich regelmäßig so gewesen, dass die Objekte dann irgendwann mit Gewinn verkauft wurden. Die wurden hochgeschleust, auch an die Holding, die gute Ergebnisse dann gezeigt hat und die dann auch über die Mittel verfügte, um auszuhelfen mit Darlehen, wenn es dann mal dem einen oder anderen Projekt nicht so gut ging. Diese Flexibilität hat man in der Insolvenz nicht mehr. Da muss ich ja die Frage mir stellen, ist das im Interesse der Gläubiger, der Holding, wenn ich jetzt beispielsweise das bisschen Geld, was ich habe, oder auch das viele Geld, was ich habe, runtergebe in Projektgesellschaften als Darlehen, die möglicherweise dann ausfallgefährdet sind. Also die Frage stellen heißt ja schon, sie beantworten. Das heißt, diese Konzernflexibilität entfällt in der Insolvenz. Dennoch gelingt es nach meiner Wahrnehmung auch häufig, Gesellschaften, Projektgesellschaften zunächst mal aus dem Strudel herauszuhalten, aber eben auch nicht ewig. So, das ist dann eben die Frage, wie viel Zeit haben wir? Und dann ist die Frage, was für ein Projekt befindet sich denn in der Projektgesellschaft? Ist das nur ein Grundstück? Ist das relativ am Anfang? Ist das fertiggestelltes Projekt? Oder sind es die Dinge, die sich dazwischen bewegen, das haben wir ja eben schon diskutiert hier. Und davon abhängig entwickelt sich auch das Schicksal der Projektgesellschaft mitunter eben auch unterschiedlich.
Nun ist es ja so, dass ich in den verschiedenen Projektgesellschaften unterschiedliche Projektstadien habe. Ich habe unter Umständen unterschiedliche Finanzierungs- oder Finanziererstrukturen. Da kann ich auch ein bisschen spielen, oder nicht?
Ja, spielen ist immer, ja. Ja, also ich weiß, was Sie meinen.
Flexibilität entwickeln.
Ja, Flexibilität entwickeln, und aber da braucht man natürlich dann Mitspieler, um zu spielen. Und dann sind wir wieder bei den Finanzierern. Wenn die jetzt knallhart sagen, ich will aber meine Raten haben und man kann jetzt aber nicht weiterbauen und kriegt auch keine Raten mehr von Neuerwerbern, dann ist das Spiel relativ schnell zu Ende.
Aber nur für die Projektgesellschaft.
Für die Projektgesellschaft, ja. Genau. Also, aber das ist ja, man muss das, muss ja auf jede Projektgesellschaft einzeln gucken. Jeder Geschäftsführer, auch wenn das häufig die gleichen Personen sind, natürlich, die in den Projektgesellschaften die Geschäfte führen, die führen dann auch die Geschäfte in der Holding. Aber als Geschäftsführer der Projektgesellschaft muss er sich fragen, ist diese Projektgesellschaft noch gesund oder ist sie bereits zahlungsunfähig und oder überschuldet? Und wenn er da zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist der Fall, muss er Insolvenzantrag stellen. So, also um das zu verhindern, muss dann mit den Beteiligten darüber gesprochen werden, wie können wir das verhindern, wenn denn alle Beteiligten das wollen, was häufig der Fall ist, aber auch nicht immer geht. Also es ist leider ein bisschen Steine statt Brot, was Sie hier von mir bekommen, aber es ist wirklich so, anything goes, von bis ist alles, wie Sie sagen würden, spielbar.
Sie haben es schon kurz formuliert. Sie sehen sich in einer eher aktiveren Rolle als Sachwalter. Wie muss man sich dann eigentlich so einen Alltag in der Insolvenz von in Eigenverwaltung vorstellen? Sie führen dann die Geschäftsführer an der kurzen Leine, die müssen irgendwie abends um 23 Uhr immer reporten, oder wie sieht das aus?
Nein, also so sieht es auf jeden Fall nicht aus. Das kann ich schon mal beantworten.
Sie arbeiten nicht so lange.
Naja, nee, es ist schon, gibt schon auch Nachtschichten, und die sind manchmal auch sehr produktiv, aber das ist auch nicht der Regelfall. Also es ist so, dass auch hier wieder muss es eine Gemeinschaftsarbeit sein. Das heißt, auch der Insolvenzverwalter oder Sachwalter muss aus meiner Sicht Teamplayer sein und das Vertrauen haben, auch natürlich zur Geschäftsführung. So, wenn man das Gefühl hat, die Jungs haben hier ihre Gläubiger in den letzten Jahren nur über den Tisch gezogen, dann klappt es nicht. Also dann würde es mit mir jedenfalls nicht klappen, weil ich an so einem Spiel könnte ich dann nicht mitspielen.
Wie kriegen Sie das raus?
Naja, da hat man etwas, gut, ich glaube, das ist eine Frage ein bisschen tatsächlich von Lebens- und Insolvenzerfahrung. Ich habe mit so vielen Geschäftsführern gesprochen in meinem Leben, dass ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ich gucke mir natürlich auch die Zahlen an und die Fakten und mache mir dann mein Bild. Und das kann auch mal falsch sein. Also das ist wiederum menschlich. Aber es sollte nicht andauernd falsch sein. Und ich glaube, in der Masse der Fälle ist es richtig. Und wenn man dann Leuten hat, wo man sagt, okay, denen kann ich vertrauen, dann fällt das einfacher. Umgekehrt muss es ja genauso sein. Wenn die Geschäftsführer sagen, das ist jetzt nur so ein missratener Insolvenzverwalter, mit denen wollen wir eigentlich sowieso nichts zu tun haben und müssen wir sehen, dass wir den so schnell wie möglich hier rauskicken, dann ist das vielleicht auch keine gute Basis. Man muss also offen vielleicht einfach die Dinge ansprechen, auch die Kontroversen, die es gibt, haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, und sagen, da, das sind die Brücken, über die wir jetzt gemeinsam gehen müssen. Und irgendwann trennen sich die Wege dann ja auch wieder. So, wenn man so etwas gerade im Immobilienbereich hinbekommt, ist das eine großartige Leistung, weil die Wetten laufen ja gegen einen, dass man hier eine umfassende Sanierung hinbekommt, aufgrund der Rahmenbedingungen, die man auch schlecht ändern kann, die eben aktuell auch sehr schwierig sind. Hoffe nicht für die beteiligten Kreise, dass das jetzt die zweite Schifffahrtskrise wird. Die hat über 10 Jahre gedauert, wie wir wissen. Aber ich glaube auch nicht, dass es in 2 Jahren vorbei sein wird. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und von daher muss man sich zusammenraufen und wie unter guten Mitteleuropäern üblich eine Strategie entwickeln, um aus der Situation wieder herauszukommen. Kein Insolvenzverwalter will ewig Insolvenzverwalter bleiben. Also von daher diese Befürchtung braucht man nicht zu haben, sondern man freut sich über eine erfolgreiche Sanierung, an der man dann gemeinsam arbeiten muss. Wie die aussieht, kann man am Anfang in der Regel nicht sagen, weil die Wege sind verschlungen und es geschieht dann auch manchmal Unvorhergesehenes, auch manchmal Positives. Dann kommt ein Investor, an den man gar nicht gedacht hat. Und die Dinge ändern sich und hellen sich auf einmal auf. Auch sowas gibt es. Also von daher sollte man das auch nicht zu negativ sehen.
Apropos Menschenkenntnis. Wir haben die ganze Zeit letztens uns auf der Sachebene bewegt. Ja. Aber so eine Insolvenz, auch das haben Sie gesagt, ist ja bei uns, Stichwort Buddenbrooks in Deutschland, noch wirklich mit einem Stigma wahrscheinlich behaftet. Was, wenn es nicht gerade um ausgebuffte Profis geht, ja, mit einer Serieninsolvenzerfahrung, was erleben Sie auf der Unternehmerseite? Was macht es mit den Leuten? Sind Sie dann auch Psychologe? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde mir wünschen, dass man die Insolvenz mehr als natürliche Handlungsoption mit in den Sanierungsbaukasten einbezieht auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene. Und es ist faktisch aber in Deutschland jedenfalls die Ultima Ratio bei ganz vielen, weil man es in jedem Fall vermeiden will. So, und wenn man etwas in jedem Fall vermeiden will und dann doch dazu genötigt wird, Insolvenzantrag zu stellen, dann ist man erstmal fehlgestimmt und betrachtet das als persönliche Niederlage. Das muss nicht sein und es stimmt ja auch nicht immer. Es ist eben manchmal tatsächlich so, dass die Umstände, die Rahmenumstände, für die man dann vielleicht wirklich nichts kann, Grund sind für den Niedergang des Unternehmens. Man muss natürlich immer auch eine gewisse Portion Selbstkritik bereit sein zu üben. Das ist nicht jedermanns Sache und im deutschen Management auch nicht so ausgeprägt. Gilt auch für Insolvenzverwalter übrigens. Und nur so wird man besser. Also ich werde von meinen Kollegen hier auch andauernd eines Besseren belehrt, wenn ich aus deren Sicht irgendwelche Irrwege einschlagen will. Nur durch diesen offenen Diskurs wird dann am Ende der Weg frei für die beste Lösung. So, und natürlich ist das ein Stück weit auch Psychologie. Ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man den richtigen Ton trifft und dass die Leute, die man ja vorher gar nicht kannte, dann das Gefühl haben, okay, das ist auch jemand, der kann mir helfen, der will mir helfen. Das muss man glaubhaft rüberbringen. Das kann man auch nicht lernen und verordnen. Das ist, gibt es Leute, die können das und es gibt Leute, die können das eben nicht. Und wenn kein Vertrauen aufgebaut wird, dann ist das natürlich eine Bremse für eine erfolgreiche Restrukturierung. Heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es wird unendlich viel schwerer.
Aber Sie richten dann auch mal einen Unternehmer auf und reden mit seiner Ehefrau, dass sie nicht die Nerven verliert oder so weit geht's nicht.
Habe ich auch schon, ja. Oder auch anderen Familienmitgliedern. Das ist in der Tat so, dass man das Umfeld spielt ja häufig auch eine ganz wichtige Rolle, gerade die Ehefrauen. Also da könnte man so einiges zu sagen. Also von daher, das gehört mit dazu und häufig wird dann auch von der Geschäftsführung gesagt, ich möchte gern, dass der und der oder auch Berater mit am Tisch sitzen. Ja gut, dann sitzen die eben mit am Tisch und auch das hilft dann vielleicht, wenn jemand, der das besser einschätzen kann als der unmittelbar Betroffene und vielleicht noch im Affekt handelnde Geschäftsführer, wenn die dann sagen, lass mal, das klingt vernünftig und den Weg sollten wir jetzt gemeinsam gehen, dann ist das nach anfänglichen Irritationen auch häufig eine gute Zusammenarbeit, die man braucht auch, um überhaupt was zu bewerkstelligen.
Okay, aber die Vorlage muss ich nehmen. Was heißt, die Ehefrauen spielen da häufig eine besondere Rolle?
Gut, das war jetzt fast ein Eigentor.
Den muss er
Eigentor,
nehmen.
Eigentor geschossen. Naja, es ist schon natürlich nicht jetzt im, sag ich mal, in der börsennotierten Aktiengesellschaft, da sitzt Ehefrau oder Ehemann, kann man ja genauso gut sagen. Gibt ja auch sehr erfolgreiche weibliche Organe, dann nicht automatisch mit am Tisch. Aber wenn es um Familienunternehmen gilt, gucken Sie sich an, weil das ja nun immer durch die Zeitschriften geistert, hier als positives Beispiel, also bitte nicht nicht jetzt falsch stigmatisieren, die Gruppfamilie, da ist völlig klar, das gibt es zwar einen Herrscher, aber der jetzt ja geteilt hat mit seinen Kindern, aber die Ehefrau spielt da eben auch eine Rolle. Und solche Fälle habe ich eben auch schon erlebt, dass dann gesagt wird, ich möchte aber, dass auch die Kinder dann teilweise mit am Tisch sitzen. Das ist unterschiedliche Psychologie. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ich will überhaupt keinen dabei haben, weil das ist einfach nur schlecht, was hier abgeht. Und ich will mich nur dann, wenn überhaupt, gegenüber dem Insolvenzverwalter öffnen und keinen dabei haben. Man muss, Sie haben ja gefragt, wie man damit umgehen muss. Es gibt wirklich unendlich viele unterschiedliche Konstellationen. Und ich kann nur sagen, wenn jemand sagt, ich möchte die Ehefrau mit dabei haben, dann nehme ich die gerne mit dazu.
Wir haben, Sie haben es schon mal anklingen lassen, die Shipping-Krise hat 10 Jahre gedauert. Jetzt sehen Sie sich die Branche an. Sie sagen, es könnte länger dauern als 2 Jahre. Kommt die große Insolvenzwelle im Real Estate-Bereich noch auf uns zu? Also gerade gestern, wir haben heute den 4. April, den 3. April, gab es wieder 2 Insolvenzmeldungen. Kommt die große Welle noch oder sind wir schon am Auslauf der Welle?
Also ich bin mit Vorhersagen von großen Wellen sehr skeptisch, weil die Insolvenzszene eigentlich seit vielen Jahren insgesamt mit einer großen Welle gerechnet hat, die nie gekommen ist. Wir sind, was die Gesamtanzahl der Unternehmensinsolvenzen angeht, immer noch ziemlich weit unten. Wir waren schon vor 20 Jahren viel, viel höher. Also wir kommen jetzt von 14.000, 15.000. Jetzt Tendenz steigend, ja, konzidiert. Aber wir waren auch schon mal bei knapp 40.000, nur mal um die Relationen zu verdeutlichen. Also von daher ist es vermessen, von der Welle zu sprechen. Ich glaube allerdings, dass wir im Bereich Real Estate den Boden noch nicht erreicht haben. Es wird da weitere Insolvenzen geben, das kann man sich mathematisch ja ausrechnen. Wenn die Märkte sich jetzt nicht ganz schnell erholen, dann wird es schwierig und da deutet aktuell aus meiner Sicht nicht so viel drauf hin.
Gut, beziehungsweise nicht gut. Dann ziehen wir mal ein Fazit und vielleicht können wir so verbleiben, dass wir dran arbeiten, dass die Insolvenz irgendwann mal zum guten Ton im Unternehmerleben gehört hier. Und wenn das so ist, wie es ist, dann würde ich mal sagen, klare Berufsempfehlung, Insolvenzverwalter, es gibt immer was zu tun. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Undritz, und bis bald.
Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.